In der diesjährigen Adventszeit denken wir in besonderer Weise über die verschiedenen Namen und Titel unseres Herrn Jesus nach. Oder wir studieren diese Titel, schauen, was sie bedeuten. Ich habe das in der letzten Predigt erwähnt, dass wir ungefähr 700 verschiedene Namen und Titel für den Herrn Jesus in der Heiligen Schrift haben. Und heute wollen wir einen Namen, einen besonderen Namen, besonderen Titel des Herrn Jesus uns anschauen, und zwar den Namen Friedefürst. Friedefürst. Und wenn ihr die Bibeln mit dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Jesaja 9, Vers 5. Jesaja 9, Vers 5, wir alle kennen diese Schriftstelle ziemlich gut. Folgendes wird gesagt in dieser Prophetie: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede Fürst. So in einem Vers haben wir, wenn wir aufmerksam gelesen haben, haben wir fünf Titel oder fünf Namen, ja, die dem Herrn Jesus hier in dieser Weise gegeben werden. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friede Fürst. Und über den Friede Fürst oder den Namen Friede Fürst wollen wir heute besonders nachdenken. Das Wort, wortwörtlich übersetzt aus dem Hebräischen, ist eigentlich, er ist ein Prinz des Friedens. Im Englischen sagt man Prince of Peace, ja. Das Wort Prinz wird auch manchmal übersetzt mit der Oberste. Der Oberste, das heißt, der über allem steht. Und das sollte uns zum Nachdenken geben und wir sollen verstehen, aha, Jesus Christus ist der Oberste oder die Hauptfigur des Friedens. Ja, was bedeutet das? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern an diese Euphorie 2009. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, das ist schon lange her. Aber 2009, am 20. Januar, da wurde Barack Obama als der neue Präsident eingeschworen in den Vereinigten Staaten. Oh, da war was los. Da war was los. Die Presse überschlug sich. Ja, bis dahin eigentlich nicht allzu bekannten Obama, Barack Obama, zu loben. Und sie haben ihn gelobt, was das Zeug hielt. Und als dann, nur neun Monate später, der Friedensnobelpreis dem Barack Obama verliehen wurde, oh ja, da überschlug sich die Presse wieder mit Lobeshymnen. Andere wiederum waren ein bisschen skeptisch und die haben sich gefragt, naja, der ist 9 Monate im Amt, was hat er bis dahin geleistet? Nicht viel. Und jetzt geben sie ihm Friedensnobelpreis, was... Irgendwas stimmt da doch nicht. Und manche Journalisten haben geschrieben, es gleicht einer Komödie. Ja, und die haben das Ganze nicht mehr ernst genommen, was stattgefunden hat. So, weitere 7 Monate später, ja, nachdem er den Friedensnobelpreis bekommen hat, schrieb selbst eine demokratische Zeitschrift Open Democracy Folgendes. Am 23. Dezember 2009, also noch nicht einmal ein Jahr, nachdem er im Amt gewesen ist, diese Zeitung schrieb, Obama ist ein gefallener Messias. So dieser Hype, ja, diese Aufregung, oh, hier kommt ein Mensch, der wird die Welt ja auf dem Weg des Friedens leiten, hat sich natürlich als Quatsch erwiesen, ja. Bald schon haben die Menschen bemerkt, Obama ist auch nur ein Mensch und auch nur ein Politiker. Und wie ist das mit Politikern? Ihr kennt ja das Sprichwort auch, man wirft sie in einen Sack und dann haut man drauf. Kennt ihr das? Man trifft immer den Richtigen. Die gleichen sich alle, ob die nun konservativ sind oder liberal oder was, sind alles nur Menschen, ihr Lieben. Ja? Und auch Obama war nur ein Werkzeug der Mächtigen, die hinter ihm standen und die ihn hochgebracht haben. So, die Euphorie war vorbei. Ja? Und die Ära Obama war eigentlich gekennzeichnet, so wie ich das herausgefunden habe, durch 5 Kriege, die während seiner Zeit die Amerikaner angefangen haben. Und unter seiner Aufsicht wurden insgesamt 7 Länder dieser Welt gebombt, ja, von den Streitkräften der US. Und dann auch noch natürlich der arabische Frühling. Sagt euch das was? Arabische Frühling? Ja? Die Ära Obama ist gekennzeichnet gewesen eben auch von dem arabischen Frühling, der eigentlich der arabische Albtraum gewesen ist. Ja, die Flüchtlinge, die nach Europa geströmt sind seit diesem arabischen Frühling. Ja, das begann alles unter der Obama-Ära. Wir vergessen das. Und dann haben wir natürlich die UNO. Und ihr Lieben, warum tue ich das? Warum spreche ich diese Dinge an? Ich lege hier eine Grundlage für das, was wir gleich gemeinsam anschauen werden, was die Heilige Schrift uns über Jesus sagt, als den Friedefürst. Die UNO. Die UNO ist ja eigentlich eine Organisation, die von den verschiedenen Nationen, von den Menschen ins Leben gerufen worden ist, damit der Friede in dieser Welt Wirklichkeit wird. Ja? So, das ist das Ziel der UNO. Ich nenne UNO United Nonsense. Ja, weil ich weiß nicht, seit wann die UNO existiert, aber seitdem die UNO existiert, haben wir nicht viel vom Frieden wirklich gesehen. Und das hat mit einem bestimmten Umstand zu tun. Ja, und das will ich uns auch hier so ein bisschen noch einmal unterstreichen, obwohl wir das wissen. Ja, die UNO wird ja auch nur von Menschen geleitet, regiert. Ja, die UNO verwaltet eine Unmenge von Geld, man kann sich das nicht vorstellen. Ja? Und als Mensch, ihr Lieben, es ist nur natürlich, dass man versucht wird. Ja, und es ist kein Wunder, dass die UN so viele Skandale hinter sich hat, die eigentlich versucht werden, immer wieder zu vertuschen. Die UN ist eine korrupte Organisation, ihr Lieben. Und die Korruption ist, und das weiß man, die größte Gefahr für den Frieden und die Stabilität. Vor kurzem, und ihr habt bestimmt das auch mitbekommen, hat der UN-Beauftragte für World Food Program, also das ist ein Mensch, der dafür sorgt, dass dort, wo Hunger herrscht, das Essen gebracht wird und er sammelt das Geld dafür ein und so weiter und so weiter. Sein Name ist David Beasley. Und er hat ganz laut angekündigt, und das war in sehr, sehr vielen Nachrichtenagenturen zu lesen, dass wenn Elon Musk, wisst ihr, wer Elon Musk ist? Nur 6% seines Reichtums für dieses Programm geben würde, der UN, World Food Program. Er sagt, dieser David Beasley sagt, 40 Millionen Leben könnten vor dem Hungertod bewahrt werden. Und daraufhin sagte oder schrieb Elon Musk Folgendes. Und er ist ein Genie, ein bisschen verrückt, aber er ist wirklich ein sehr cleverer Bursche. Er sagt, ich gebe 6% meines Vermögens der UN oder diesem World Food Program, sagt er mit 2 Bedingungen. Er sagt, erstens, ihr müsst genau dokumentieren, wo das Geld hingeht. Zweitens sagt er, bestehe ich darauf, dass all die Skandale der UN, die finanziellen und die moralischen Skandale der letzten Jahrzehnte, aufbereitet werden, aufgearbeitet werden und bereinigt werden. Und seitdem ist Ruhe. Keiner sagt irgendwas. Die UN oder die UNO will nicht ihre Verfehlungen aufarbeiten. Sie tut es nicht, weil sie als eine große Weltorganisation ihr moralisches Versagen dann doch bekennen müsste. Ihr Lieben, die UNO ist so korrupt, ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Und lass mich das mal weiter, lass mich in dieselbe Kerbe schlagen. Ich habe einen Artikel gefunden von 2017, sehr interessant, über die UN in den National Post. Wenn ihr das haben wollt, ich kann euch diesen Artikel geben, sehr interessant. Ein kanadischer Anthropologe und Journalist mit dem Namen Jeffrey Clarfield hat in dieser Zeitschrift Folgendes geschrieben. Er schreibt, dass 2009 die WHO, das heißt die World Health Organization, das ist ein Unterzweig der UN, empfohlen hat, dass jeder Mensch auf dieser Erde geimpft werden sollte, wegen dem H1N9-Virus. Ein Jahr später, 2010, hat das britische Medical Journal herausgefunden, dass die medizinischen Wissenschaftler der WHO, die zu dieser Impfung geraten haben und gedrängt haben, bezahlte Berater sind der großen internationalen Pharmaindustrie, die diese Medizin herstellen. Was das bedeutet, das können wir uns vorstellen. Was das bedeutet, können wir uns vorstellen, gerade auch für das Jetzt. Denkt ihr, dass sich das geändert hat? Letzte Woche in England, ihr habt das alle mitbekommen. Es kam endlich ans Licht, ja, was während der Lockdowns in England passiert ist. Dass die Regierung sich an die Lockdowns, die sie über Kirchen, über Familien befohlen haben, nicht gehalten haben. Sie haben Weihnachtsfeiern gehabt, ohne Social Distancing, ohne Masken. Das Video ist raus. Die Welt kann nur staunen. Und nun können die Briten sehen, ja, und die ganze Welt sehen, wie sie vorgeführt werden von Regierungen. Denkt ihr, dass unsere Politiker besser sind? So, das gibt uns zum Nachdenken. Und überlegt einmal, was das bedeutet, ja. Man verbietet Familien zusammenzukommen aufgrund, ja, dieser Pandemie. Man verbietet, dass die Gemeinden sich treffen, um dieses wichtigste, eins der wichtigsten Kirchenfeiern gemeinsam zu feiern oder anzugehen, während die Regierung sich nichts darum kümmert, ihre eigenen Regeln über Bord zu werfen und sich zu treffen. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Ich wundere mich nicht drüber. Der Mensch ist halt so, ja? Er ist korrupt. So, was ist das Fazit? Was ist die Schlussfolgerung? Ihr Lieben, die Schlussfolgerung ist die, wir leben in einer absolut korrupten und deshalb auch friedlosen Welt. Deshalb. Aber eins ist sicher auch angesichts dieser unglaublichen Korruption. Ihr Lieben, es ist doch so. Wenn wir rausgehen, wenn wir mit den Menschen sprechen und sie fragen, hör mal, wünschst du dir, dass der Weltfriede da ist, dass du in friedlicher Beziehung zu deiner Frau, zu deinen Freunden lebst? Welcher Mensch würde sagen, nein, ich wünsche mir das nicht? Die meisten sagen, ja, ich möchte Frieden haben. Aber ihr Lieben, in der Heuchelei, in der Lüge ist der Friede nicht zu finden. Und die Realität ist aber diese, und die Bibel spricht sehr, sehr klar darüber. Der natürliche, gefallene Mensch weiß nichts von dem wahren Frieden und deshalb sind alle seine Bemühungen eigentlich, man kann wirklich sagen, brotlose Kunst. Nicht, dass es schlecht ist, den Frieden zu wollen, den Frieden zu wünschen, für den Frieden einzustehen, aber ihr Lieben, der gefallene Mensch, und das ist, was uns die Schrift sagt, er kennt den Weg des Friedens nicht. Stimmt's? Lasst uns aufschlagen. Römer 3, Vers 1. 3, Vers 17, entschuldigt mich bitte. Was sagt das Wort Gottes? Und ihr Lieben, ich brauche hierfür keinen Professor, ich brauche hierfür keinen Lehrer, ich brauche hierfür keinen Philosophen. Das Wort Gottes sagt mir ganz deutlich, was die Realität ist in Bezug zu den Frieden. Römer 3, Vers 17, wir lesen, der unregenerierte Mensch erkennt den Weg des Friedens nicht. Wir wollen nachher hören, was Jesus sagt. Aber das ist ja auch das Wort Gottes. Überlegen wir einmal. Und den Weg des Friedens kennen Sie nicht. Was bedeutet das? Ihr Lieben, wenn wir den genauen Weg, sagen wir einmal, von Kelowna nach Utashinai nicht kennen. Das ist eine Stadt, ich werde gleich erklären. So, wenn wir den Weg nicht kennen von Kelowna nach Utashinai, wo immer das auch ist. Ich werde das gleich sagen, wo es ist. Wie wahrscheinlich ist es, dass man zufällig nach Utashinai kommt, wenn man sich zu Fuß mit einem Rucksack von Kelowna aus auf den Weg macht? Die Chance ist null. Null. Erst wenn man weiß, wo diese Stadt Utashinai ist, nämlich in Japan, es ist die kleinste Stadt Japans, im Norden Japans. Und zweitens wird man den Weg nach Utashinai nicht einschlagen können, wenn man nicht weiß, dass man zu Fuß dahin gar nicht kommt, sondern man muss ein Flugzeug haben, um dahin zu kommen. Ja? So, wenn man diese Gegebenheiten nicht weiß, dann ist die Chance weniger als null, dass man wirklich dort auch ankommt. Und genauso ist es mit dem Frieden in dieser Welt. Oh, die Menschen reden vom Frieden, unsere Nachrichten sind voll von dem Friedensgesülze. Aber den Weg des Friedens, sagt uns die Heilige Schrift, kennen die Menschen, die gefallenen Menschen nicht. Und das ist, warum wir als Menschen den Obersten des Friedens, den Friedefürst, haben müssen, der sich ganz genau auskennt mit dem Frieden. Wir müssen jemanden haben, der den Weg zum wahren Frieden kennt und der den Weg zum wahren Frieden auch aufzeigen kann. Wir müssen jemanden haben, der uns auf die Realität hinweist, dass der echte und bleibende Friede erst dann anfängt, wenn der Mensch Frieden mit Gott hat. Vorher wird das nicht funktionieren. So, wenn die Bibel uns sagt, dass der Messias, Jesus Christus, der Friedefürst ist, der Oberste des Friedens ist, dann müssen wir als Leser verstehen, dass dieser Messias, dass dieser Jesus Christus die schlussendliche Autorität in Sachen Frieden auch ist. Und das ist das Erste, was wir festhalten wollen in unserer Predigt heute Morgen. In Sachen Friede weiß nur Jesus wirklich Bescheid, im Gegensatz zu unseren Politikern. Der Weltmensch kennt den Weg zum Frieden nicht, Jesus kennt ihn. Das ist das Erste. Jesus als der Friedefürst, er weiß ganz genau, was der Weg zum Frieden ist. Zweitens, Jesus zeigt uns diesen Weg, weil er sehr oft vom Frieden spricht. Ja? Wenn wir die Schrift aufschlagen, dann sehen wir, dass Jesus tatsächlich sehr oft vom Frieden gesprochen hat. Er weiß, wie wichtig der Friede ist für den Menschen. Und deshalb sagt er Folgendes. Und das ist, warum ich gerade auch diesen Vers gewählt habe als der Anruf zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Johannes 14, 27. Jesus sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Da haben wir es noch einmal, ihr Lieben. Was gibt die Welt nicht? Sie kann den Frieden nicht geben, weil sie den Weg zum Frieden nicht kennt. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Jesus kann das. Er ist der Friedefürst. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und wir verstehen ganz genau, ja, wenn Jesus wirklich Gott ist, dann hat er die Autorität, ja, so etwas zu sagen. Dann ist das die absolute Wahrheit. So, das ist der erste Schritt auf dem Weg zum Frieden. Ja, es ist der Friede, den Jesus Christus selbst ermöglicht durch sein Opfertod. Ja, Jesus macht den Frieden zwischen Menschen und Gott. Er ist der Friedefürst. Kolosser 1, Vers 20. Das Wort Gottes sagt ganz deutlich, Gott hat durch Christus alles mit sich versöhnt, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut. Der Friede des Menschen zu Gott ist nur möglich aufgrund dessen, dass Jesus sein Blut vergossen hat am Kreuz auf Golgatha. Ja, so der Friede geht von Gott aus. Er macht den Frieden. Und wir können diesen Weg des Friedens antreten, wenn wir Jesus Christus als unseren Heiland annehmen. Dann sind wir auf dem Weg des Friedens. Und das ist der Anfang, ihr Lieben. Der Mensch muss hören, dass das die Wahrheit ist. Jesus ist der Friedefürst. Jesus schafft Frieden zwischen Gott und Menschen. Und dann muss der Mensch muss sich in Buße Jesus Christus zuwenden, der den Frieden mit Gott bewerkstelligt hat. So, das ist also der erste Schritt in die richtige Richtung. Der Friede mit Gott ist die Voraussetzung eigentlich dann aber auch zu dem Weltfrieden. Und wenn wir diesen Schritt als Menschen nicht gemacht haben, bleiben wir auf der Stelle, wir drehen uns im Kreis. Wir können so viel vom Frieden reden, wie wir wollen. Ja, wir werden nie auf dem richtigen Weg sein, wenn wir Jesus ablehnen. Und das ist genau, was die Welt tut. Die sagt, wir brauchen Jesus nicht. Wir wissen selber Bescheid. Wir werden Frieden schaffen ohne Waffen. Das ist Quatsch. Mit Waffen oder ohne Waffen. Die Menschheit, die Welt hat keine Antwort. Warum? Jesus ist die Antwort. Und wir sehen all diesen Fortschritt, ja, in der Technik, in der Wissenschaft, in der Medizin. Und es ist schon allerhand, was der Mensch heute kann. Ja, ich denke, letzte Woche war das gewesen. Da wurde wieder eine Rakete ins All geschossen und da konnten diese Weltalltouristen, natürlich Millionäre, dann von oben sehen, ja, wie die Welt aussieht. Und dann kamen die wieder zurück und hat wunderbar funktioniert. Also Es ist schon allerhand, was der Mensch geschafft hat. Könnt ihr euch noch erinnern an die Blindarm-Operation nur vor, sagen wir, 10, 20 Jahren? Das war eine Operation, ja, da hat man die Bauchdecke aufgeschnitten und nachher blieb eine riesen Narbe da. Heutzutage, das ist ein Eingriff, nachher sieht man nur 3 Punkte oder so, ja, in der Bauchdecke. Es ist erstaunlich, wie fortschrittlich wir geworden sind in der Medizin. Denkt einmal an euer Telefon im Wohnzimmer, ja, mit der Wahlscheibe. Könnt ihr euch noch erinnern, was für ein großes Ding das war? Das war eine Waffe. Man konnte damit jemanden umbringen. So schwer war das Ding gewesen. Heutzutage sind so kleine Dinge. Ja, also der Fortschritt, man kann das nicht verleugnen. Ja, der Mensch hat es weit gebracht, aber den Weg zum Frieden kennt die Welt trotzdem nicht. Ob sie nun ein kleines oder großes Telefon hat, ob sie ein schnelles Auto haben oder ein langsames Auto, ob sie nun in Weltall geschossen werden oder auch nicht. Und wir schauen uns das Leben der Menschen an und wir können das ganz genau sehen. Ja? Sie haben keinen Frieden in ihren Beziehungen, in den Familien. Sie haben keinen Frieden oft in ihren Ehen. Da ist kein Friede unter den Nationen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Man hört nicht viel im Moment von Israel. Aber gestern hat Israel die größte militärische oder Kriegsübung gehabt. Also nicht nur von dem Militär, nicht nur Militär hat diese Übung durchexerziert, sondern auch die Zivilisten. So, da ist etwas am Kommen. Ja? Und deshalb üben die. Und die ganze Rhetorik der Minister und besonders auch der Generäle in Israel ist im Moment sehr, sehr scharf. Wir kriegen das nicht so mit, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind. Aber ihr Lieben, das ist eine sehr, sehr heikle Angelegenheit, die dort im Mittleren Osten im Moment, oder heikle Lage, würde ich sagen, die dort im Mittleren Osten ist. So, da ist kein Friede. Die Gesellschaft weiß sich zu unterhalten. Ja, sie weiß, wie man sich ablenkt, betäubt mit Alkohol, Drogen und so weiter. Aber sie wissen nicht, wie man den Weg zum Frieden findet. Aber Jesus ist die Antwort. Und solange der Mensch das nicht akzeptiert, bleibt jegliche Friedensbemühung eine Illusion. Das ist das Zweite. Ja? Jesus als der Friedefürst, er weiß genau, was der Weg zum Frieden ist. Zweitens, er sagt uns, wie man auf dem Weg des Friedens kommt. Aber da ist noch das Dritte, was ich erwähnen möchte. Wenn wir uns die Prophetie in Jesaja 52 anschauen, ja, dann wird uns etwas bewusst. Vers 6, den wir gemeinsam gelesen haben, spricht eigentlich als volle Erfüllung von der Zukunft. Ich lese noch einmal diesen Vers, ja. 52, Vers 6, wir haben vorher einen anderen Vers gelesen, aber wenn wir weiter den Text lesen, es wird Folgendes gesagt im Zusammenhang mit dieser Tatsache, dass Jesus der Friedefürst ist. Es wird gesagt, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Dass er es gründe und festigte mit Recht oder festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Und wir hören uns das an und denken, das ist ein bisschen kompliziert, aber wir verstehen ganz genau, was gemeint ist. Hier ist die Rede von dem zukünftigen Messiasreich, das auch wie genannt wird? Das Friedensreich unter der Herrschaft des Friedensfürsten. Und das ist, was Gott selbst uns hier in seinem Wort zeigt. Jesus weiß nicht nur, ja, was wirklich den Frieden ausmacht. Jesus zeigt nicht nur, was der Weg des Friedens ist, er spricht darüber. Jesus zeigt uns, ihr lieben Menschen, passt mal auf. Ihr habt so und so viel Zeit gehabt, um den Frieden Realität werden zu lassen in dieser Welt. Ihr habt es nicht geschafft. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Frieden wird herrschen in dem 1000-jährigen Friedensreich des Messias. Er wird uns zeigen, als Menschen, wie das wirklich funktioniert und wie herrlich das sein wird. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids, sagt uns das Wort Gottes. Wo ist der Thron Davids? Wo ist er zu finden? Wir wissen ganz genau, der Thron Davids war seinerzeit in Jerusalem gewesen und der Thron Davids wird wieder in Jerusalem sein, im tausendjährigen Reich. Was bedeutet der Name Jerusalem übersetzt? Wisst ihr das? Die Stadt des Friedens. Die Stadt des Friedens. Ist das nicht interessant? Ja, diese Verbindung dann auch zu sehen. die uns in dem Worte Gottes gezeigt werden. Jerusalem ist als Name schon ein prophetischer Hinweis auf das, was eines Tages Realität sein wird, der Friede über die ganze Erde in dem messianischen Reich. Die Tatsache ist ja diese, und das wisst ihr auch, Jerusalem war eigentlich nie die Stadt des Friedens gewesen. Ja? Insgesamt wurde diese Stadt Jerusalem 44 Mal überrannt. 44 Mal. Und zweimal völlig zerstört. Das letzte Mal, als die Stadt zerstört wurde, das war 70 nach Christus, die Römer waren so böse gewesen, die haben nicht nur die Juden als Sklaven weggeführt, die meisten oder viele Juden als Sklaven weggeführt nach Rom, sie haben die Stadt Jerusalem mit dem Pflug umgepflügt. Ja? Und dann hat der Kaiser eine Soldatenfestung aus Holz aufrichten lassen und hat eine Abteilung Soldaten dort gelassen, damit die dafür sorgen, dass kein Mensch diese Stadt wieder aufbaut. Und ein halbes Jahrhundert, ein bisschen länger als ein halbes Jahrhundert, lag Jerusalem brach. Niemand konnte diese Stadt wieder aufbauen. Und es war im Jahre 129 nach Christus, dass der römische Kaiser Hadrian dann befohlen hat, dass man Jerusalem im römischen Stil wieder aufbaut. Das, was wir heute an Altbauten sehen oder was ihr gesehen habt, die in Jerusalem gewesen seid, das sind römischer Stil. Ja? Und in diesem römischen Stil wurde Jerusalem wieder aufgebaut, aber umgenannt. Es sollte nicht mehr Jerusalem heißen. Es wurde umgenannt in Aelia Capitolina. Ja? Und diese Stadt wurde dem römischen Gott Jupiter gewidmet. Und Jupiter ist der römische Name des griechischen Gottes Zeus, der oberste aller Götter. Und die ganze Stadt war dann angefüllt mit diesen römischen Götzen. Man hat sie dahin geschleppt, aufgestellt. Ja, und der Zutritt zu dieser Stadt wurde den Juden strengstens verboten. Und erst als der römische Kaiser Konstantin zum Christentum konvertierte, wurde die Stadt wieder umgenannt zu Jerusalem. So, der Friedefürst Jesus Christus wird von Jerusalem aus, der Stadt des Friedens, sein Friedensreich, seine Friedensherrschaft über die ganze Welt aufrichten. Aber wie gesagt, das ist noch die Zukunft und das zeigt uns aber das Wort Gottes ganz deutlich auf, in der alttestamentlichen Prophetie hinweisend auf das, was einst sein wird, Realität sein wird. Auf etwas will ich uns noch aufmerksam machen und das ist der vierte Punkt unserer Betrachtung heute Morgen. Ja? Jesus weiß nicht nur Bescheid im Zusammenhang des Friedens, was wirklich wichtig ist. Jesus zeigt uns nicht nur den Weg, den wir als Menschen gehen sollen, wenn wir tatsächlich Frieden wünschen. Die Heilige Schrift sagt nicht nur, dass eines Tages ein Friedensreich des Messias herrschen wird. Jesus sagt, sprechend zu seinen Nachfolgern, was er von ihnen eigentlich erwartet. Und das ist eigentlich unsere Roadmap, wie sagt man unter anderem. Ja, uns werden die Maßstäbe gezeigt, wie wir leben sollen als Kinder Gottes in dieser Welt, als Nachfolger Jesu. Jesus sagt Folgendes, selig sind die Friedenstiftenden, denn sie werden Söhne Gottes heißen. So was wird von uns erwartet als Menschen, die zu Jesus gehören? Wir sollen Frieden stiften. Ja? Und es ist deshalb so, ja, weil diejenigen, die Frieden stiften, echten Frieden stiften, zuallererst auf wen hinweisen müssen? Auf Jesus, den Friedefürsten. Wir weisen nicht auf eine Organisation. Wir gehen nicht für den Frieden demonstrieren. Wir können das, ja. Aber das ist nicht, wie der Friede wirklich hergestellt wird. Wir schreiben nicht für den Frieden. Wir lassen uns nicht einspannen von der UNO und lassen uns irgendwo hinschicken auf einer Friedensmission. Das Erste, was wir tun müssen, ist immer auf Jesus weisen, den Friedefürsten. Und wir müssen den Menschen sagen, das oder er, dieser Friedefürst Jesus Christus ist der Einzige, der wirklich Bescheid weiß über den Frieden. So, wir tragen zum Frieden bei als Menschen Gottes, indem wir andere Menschen auf Jesus hinweisen, den Friedefürsten. Ja, der tatsächlich in der Lage ist, den Frieden herzustellen. Und er hat das gemacht zwischen Menschen und Gott und zwischen Mensch und Mensch. Und das wird er zeigen und beweisen in seinem Reich, messianischen Reich. Und die Frage ist, tun wir das? Ja? Reden wir von Jesus, dem Friedefürsten? Ich merke oft, ja? Ich sehe diese Dinge, die um mich herum passieren. Ich reg mich auf. Ich sehe, dass es eine 100%ige Lüge ist, wie wir manipuliert werden als Menschen. Und ja, ich werde zornig. Brauche ich nicht. Ich weiß doch, wie der Mensch ist. Ich weiß doch, dass der Mensch korrupt ist. Und wenn der Mensch korrupt ist, dann sind alle die Organisationen, die er macht, was? Vorbildhaft? Sind alle korrupt. Ich brauche mich nicht aufzuregen. Schaue auf Jesus. Und ich weiß, Jesus, er ist nicht korrupt. Jesus ist Gott. Alles, was er sagt, ist die reine Wahrheit. Wir müssen seinem Wort vertrauen. Wir müssen ganz genau dem vertrauen, was er uns aufschließt in seinem Wort über die Realität, in der wir leben. Wenn wir das nicht glauben, was Jesus in seinem Wort sagt, dann haben wir ein sehr, sehr großes Problem. Dann glauben wir nicht, dass er wirklich die Wahrheit ist, die absolute Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So reden wir von Jesus Christus, weisen wir auf Jesus Christus hin, wirken wir in dieser Weise als Friedensstifter. Ja? Selig sind die Friedensstiften, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und ich will das. Ich will als ein Sohn Gottes genau das tun. Ich will Frieden stiften, auch in der Gemeinde, auch untereinander in der Gruppe der Gläubigen. Ich schließe unsere Predigt heute Morgen, lass mich mal, mit dem Lesen des Wortes Gottes. Ja, die Bibel spricht sehr oft vom Frieden und ich möchte einige dieser Bibelstellen für uns heute lesen. Die erste Stelle, die ich lese, ist aus Johannes 16, Vers 33. Ein wunderbarer Zuspruch für uns als Menschen, die zu Jesus gehören. Er sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Aha. Ja, der wahre Frieden ist in Jesus zu haben. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das heißt, ihr Lieben, das heißt, je näher wir zu Jesus sind, je mehr wir in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus leben, die Welt wird Bedrängnis haben, immer und immer wieder. Aber Jesus hat doch die Welt überwunden. Das heißt, dass selbst in dieser Unruhe um uns herum wir immer noch Frieden haben können. Ja? Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, das ist die einzige Art und Weise, wie der Mensch Frieden wirklich haben kann mit Gott, durch den Herrn Jesus Christus. Römer 14, Vers 19. Hier ist die Herausforderung an Menschen des Friedens, die durch Jesus Christus ganz genau wissen, zu wem sie gehören, die Frieden haben mit Gott, dem Vater. Römer 14, Vers 19. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Ganz klares Wort, ganz klarer Befehl an Menschen, die sich als Nachfolger Jesu Christi wissen. Epheser 2, Vers 14. Denn er ist unser Friede, Jesus Christus ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zauns abgebrochen hat. Und das ist das, worüber wir letzten Sonntag nachgedacht haben, dass Jesus der Mittler ist, ja, zwischen Gott und Menschen, aber nicht nur zwischen Gott und Menschen, sondern zwischen Heiden und Juden. Ja. Er hat die Scheidewand abgebrochen. Er hat diese unüberwindbare Schlucht überbrückt mit sich selbst, sodass wir nun ja im Frieden mit Gott leben können, aber auch mit den Juden. Mit allen Menschen eigentlich, weil wir ganz genau wissen, dass, was Jesus auch sagt, ja, dass wir so selbst unsere Feinde lieben sollen. So, noch einmal, ich möchte das unterstreichen, auch wenn ich das sehr oft bezeugt habe heute in der Predigt. Jesus Christus, ihr Lieben, ist unser Friede. Er ist der Friedefürst. Das war so, das ist so, das bleibt so. Und wenn wir wirklich Frieden anstreben, Frieden haben wollen, müssen wir immer auf Jesus zeigen. Das ist der einzige Weg für den Menschen, Frieden zu haben zwischen Mensch, sich selbst und Gott, aber auch untereinander. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns heute Morgen segnen. Amen.